Der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lamprecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Heiko, so langsam hangeln wir uns mit unserem Podcast nach oben. Das trifft zum einen natürlich für die Hörerzahlen zu, aber natürlich auch für die Personen.
Wie meinst du das mit den Personen?
Ja, überleg doch mal. In der ersten Staffel sind wir mit Peter Gastrock noch im Stock gegangen. Anschließend sind wir mit Schwester Maria Thoma in himmlische Gefilde emporgestiegen. Und heute bewegen wir uns mit unserer Folge in die Bundeshauptstadt, nach Berlin.
Ja, wir begrüßen heute recht herzlich Carolin Grund. Und jetzt kommt der Bezug zu Berlin. Manfred Grund. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo.
Hauptsächlich Manfred ist ja heute hier, den wir eingeladen haben. Und in der Vorbereitung hast du, Carolin, gesagt, da möchte ich aber mitkommen. Haben wir gesagt, kein Problem. Oder beziehungsweise Volker hat mir das berichtet, Carolin möchte mitkommen. Habe ich aber gleich gesagt, darfst du auch nicht sagen. Ich sah das natürlich komplett anders, habe noch ein zusätzliches Mikrofon und Kopfhörer bestellt, weil wenn wir hier schon mal jemanden zusätzlich da haben, gerade weiblicher Natur, dann ist es natürlich auch schön, dass du vielleicht auch mal das eine oder andere dazu beiträgst. Manfred kann uns ja viel erzählen.
Da sind wir uns sehr sicher.
Ob das so stimmt, das kannst du dann vielleicht, Carolin, verifizieren oder bestätigen oder dementieren.
Außer Daumen hoch und Daumen runter werde ich den Kommentar dazu machen, ja.
Ja, Carolin ist hier angetreten, hat gesagt, ich komme einfach mit und ich werde Fotos machen.
Genau.
Und da freuen wir uns schon drauf, dass du hier schöne Fotos machst, denn es ist ja das erste Mal, dass wir hier zu viert sitzen. Vorher saßen wir immer nur zu dritt, aber unseren Hauptact, den haben wir hier auf unserem heißen Stuhl auf dem gelben Ohrensessel vor der Grimmswand hier platziert. Und Caro, passt auf, dass hier alles seinen richtigen Gang geht.
Genau. Manfred, man kennt dich als Politiker, aber uns geht es ja vornehmlich um den Menschen, der dahinter steht. Deswegen wollen wir einfach mal anfangen mit deiner Vita. Erzähl mal ein bisschen, wie ging es seinerzeit mit dem kleinen Manfred los?
Ja, ich bin Jahrgang 1955, das heißt in diesem Jahr 70 Jahre alt geworden. Geboren und aufgewachsen bin ich in Mitteldeutschland, in Zeitz und in der Nähe von Zeitz. Meine Vorfahren, meine Eltern und meine Großeltern waren und sind heimatvertrieben, sind Böhmendeutsche, Egerländer und 1945, 1946 dann nach einem Jahr Zwangsarbeit Ostdeutschland, in spätere DDR, vertrieben wurden. Und ich bin dort aufgewachsen. Mein Großvater war noch österreichischer Staatsbürger, da aufgewachsen. Das heißt, katholisch, heimatvertrieben, Diaspora-Situation. In meiner Schulklasse, wir waren zwei, die katholisch waren, waren vielleicht noch ein paar evangelisch, der Rest war gar nichts. Und ist damit auch zurechtgekommen. Und ich habe da bis zur 10. Klasse mehrere Schulen, war auch so eine Art Schulreform damals in der DDR-Zeit dazu, aber dann 11., 12. Klasse Abitur gemacht, war mir möglich geworden, waren ja nicht allzu viele, die in der DDR Abitur und damit später auch zum Studium hätten gehen können, wesentlich weniger als heute. Heute bereiten sich ja fast 50% der Schulabgänger 10. Klasse aufs Gymnasium eine Hochschulreife vor. Dann stand die Frage für mich, was studieren? Und hätte sicher ganz gern Germanistik studiert, großes Faible dafür oder auch Geschichte. Aber das hätte bedeutet, dann wahrscheinlich irgendwo im Schuldienst zu landen mit allem Druck, der auf Lehrer auch ausgeübt worden ist. Und das wollte ich alles nicht. Und habe mich dann entschieden, Elektrotechnik zu studieren. Und habe von 1976 bis 1980 an der TU Dresden Elektrotechnik studiert. Vorher anderthalb Jahre Grundwehrdienst bei der Armee. Und bei mir war es die Bereitschaftspolizei, zu der ich eingezogen wurde. Ich konnte es mir auch nicht aussuchen. Niemand konnte sich wirklich aussuchen. Also Abitur, erweiterte Oberschule, also Abschluss, Grundwehrdienst und dann Studium der Elektrotechnik in Dresden. Und damit bin ich 1980 fertig geworden als Diplom-Elektroingenieur. Ich habe diplomiert, meine Diplomarbeit ging über das Abklingverhalten des dreipoligen, unsymmetrischen Kurzschlusses.
Das klingt super.
Das Abklingverhalten des dreipoligen unsymmetrischen Kurzschlusses oder Kurzschlussstromes hat also viel mit Rechen, also viel mit Berechnungen, Rechentechnik und Verläufen zu tun. Dann stand die Frage, was mache ich dann? Wo gehe ich hin zur Absolventenvermittlung? Die gab es ja in der DDR. Da hat man dann auch versucht, diejenigen, die fertig gewesen sind mit dem Studium, irgendwo hinzuzuweisen, wo keiner hin wollte, als in die schwarze Pumpe, ne, als Elektroingenieur und so. Und ich hatte so einen delegierenden Betrieb, das war Braunkohlenkombinat Erich Weinert in Deuben. Hätte ich auch zurückgehen können, auch als später sich auch als Kraftwerks- oder Elektroingenieur auch zu arbeiten. Aber das war natürlich nicht nur die Aspora-Situation, sondern auch dieses Chemiedreieck, ja, das war nicht wirklich lebenswert. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, in Bleicherode als Elektroingenieur mich zu bewerben. Stelle war frei für den Netzingenieur Heiligenstadt. Damals der Altkreis Heiligenstadt damit gemeint. Und da habe ich mich beworben gehabt und eine kleine Episode dazu. Man musste sich Absolventenbewerbung, ne, mit Lebenslaufen, was man so, und Zeugnissen, aber auch mit einer Einschätzung, ne, mit einer Einschätzung zur Persönlichkeit. Und bei mir in der Seminargruppe war es so, dass wir gegenseitig unsere Beurteilung, Einschätzung geschrieben haben, also auf dem Zimmer mit mir, der Peter Bürger und ich, auch Elektrotechnik studiert. Ich habe quasi seine Einschätzung geschrieben, er hat mich eingeschätzt. Eigentlich haben wir, als jeder für sich selber geschrieben, hat reingeschrieben, was für tolle Kerle wir sind und wie wir hier forsch studiert haben und was wir danach der Welt alles geben werden. Und das ist dann den Bewerbungsunterlagen TU Dresden, Energiekombinat Erfurt, Bleicherode beigefügt worden. Und 1989, das lag dann in der Katerakte.
Ja, das kenne ich doch.
Bei der Katerleitung, die Katerakte. Und wir konnten die ja nicht einsehen. Wir wussten ja nicht, was in unserer Katerakte über uns da aufbewahrt wurde. Und mit der Wende war die Möglichkeit, diese Katerakte einzusehen. Ich habe natürlich meine Katerakte dann auch eingesehen. Und dann fand ich wieder meinen Beurteilungsbogen TU Dresden geschrieben. Und da stand natürlich drin, was ich für ein toller Hecht bin und so etwas. Und dann wird es auch spannend. Und dann sieht man, dass dieses mit Schreibmaschine beschriebene Blatt Papier nochmal eingespannt wurde, weil es ist ein Satz drunter, der anders läuft, etwas anders schräger läuft in der Struktur. Und dieser Satz lautet: Seine Bereitschaft zur Übernahme von gesellschaftlicher Tätigkeit muss noch wesentlich ausgeprägt werden. Was eigentlich hieß, er ist für unseren Staat nicht richtig zu gebrauchen. Also seine Bereitschaft zur Übernahme gesellschaftlicher Tätigkeit muss noch wesentlich ausgeprägt werden. Und das habe ich mir mit der Wende 89, 90 dann auch wirklich zu Herzen genommen und habe es dann auch umgesetzt.
Und dass du es nochmal gelesen hast.
Und hast du es rausgekriegt, wer den Satz zugefügt hat?
Nein, das kann durchaus auch mein Seminargruppenleiter gewesen sein, wer es letztendlich gemacht hat an der Universität. Das kann ich nicht sagen.
Aber das ist ja sehr interessant, dass du das Thema ist. Ich wüsste es jetzt, mein Diplomthema wüsste ich jetzt auf Anhieb gar nicht so. Aber dass du das noch sagen kannst. Wir hatten hier den Landrat, ehemaligen Landrat hier sitzen, der seine Promotionsarbeit hier vorgestellt hat, kann man nicht sagen, aber benannt hat. Kriegst du den Titel noch zusammen,
Heiko? Gespräche und Freimäurer.
Freimäurer,
also, Entschuldigung, ja.
Also ganz, ganz toll, was er da. Und sag doch nochmal dein Thema.
Abklingverhalten des dreipoligen, unsymmetrischen Kurzschlussstromes.
Mein Sohn kann natürlich sofort was mit anfangen, aber ich nicht. Ne? Muss ich, obwohl ich auch Elektrotechnik studiert habe. Aber ich habe Schwachstrom. Ja, Manfred, nun hast du ja gesagt, du bist in Zeitz geboren.
Ja.
Wir ziehen diese Frage, die wir eigentlich ziemlich immer am Ende haben, mal vor. Wenn du jetzt sagen würdest, wie viel Prozent Eichsfelder ist denn eigentlich in dir?
Ich würde sagen 60% Eichsfeld und 40%, und jetzt interessanterweise hat das nichts mit Zeitz und mit Mitteldeutschland zu tun, aber 40% Böhmendeutscher. Ne? Mhm. Wenn ich in mich reinhöre, das ist alles verschüttet und das ist gar nicht alles so präsent und nicht jeden Tag da, aber innerlich von meinem Inneren her bin ich ganz stark von Böhmen, vom Egerland, Böhmendeutschland Böhmen, Österreich geprägt, ja. Und wir sagen 40%, aber 60% und das ist wirklich Eichsfeld.
Also triggert dich das dann auch, wenn Ernst Musch im Radio läuft? Also da passiert was in dir, ja?
Ja. Wir waren am Wochenende waren wir, Caroline und ich, in Atern. Da war ein Jubiläum für, die haben da Schallmeyen-Orchester, aber ein richtig gutes, ne? Und auch eine gute Tradition. Und haben dann große Veranstaltungen gemacht mit Blasmusik und auch mit verschiedenen Schallmeyen-Orchestern, die da waren. Und eingangs war Blasmusik. Ohmberg Blech heißt die Truppe, kommt aus Bischofferode oder aus dem Eichsfeld, Ohmberg Blech und sowas. Und auf Wunsch eines einzelnen Herrn ist der böhmische Traum nochmal gespielt. Und das macht was mit mir. Krieg ich ähnlich wie beim Eichsfeld-Lied, ja, kriege ich Tränen in die Augen.
Ja, Manfred, du hast gesagt, TU Dresden, dann nach Bleicherode. Warum bist du dann aber in die Politik gegangen?
Wer diese DDR-Zeit, das war von 80 bis 90, wo ich als Elektroingenieur gearbeitet habe, wer diese 10 Jahre in der Technik erlebt hat, ne, und auch in der Produktion und so, der hat mitbekommen, das ging zu Ende mit der DDR, ne? Wir liefen ja wirklich auf den Staatsbankrott drauf zu. Ne? Die Grundmittel, ne, die sind 2-mal neu bewertet worden. Das heißt, eine alte Bohrmaschine 1936 stand nach der zweiten Neubewertung mit einem Neuwert wieder in den Büchern drin. Ist zwar keine Abschreibung gebildet worden. Der Kapitalstock war total veraltet. Und wir liefen ja wirklich auf, am Ende war ja 89 auch ein Staatsbankrott. Das hat ein bisschen unterstützt, dass wir mit der Kerze in der Hand auch hier demonstriert haben, in Leipzig, woanders auch. Aber das war nicht der Auslöser. Auslöser war, DDR war zusammengebrochen. Es war ein Staatsbankrott, ja. Und der Ostblock insgesamt war zusammengebrochen. Und das war natürlich auch bei mir in der Energieversorgung für den Altkreis Heiligenstadt. Wir hatten oben das Umspannwerk gehabt. Und wir hatten in den Winterjahren, wenn der Winter ein bisschen härter gewesen ist, 86, 87 oder war natürlich in der gesamten DDR, aber auch bei uns hier im Eichsfeld, war die Stromnachfrage der mehr Verbrauch als tatsächlich als Leistung da gewesen ist. Deswegen hat es ja auch in der DDR nicht 50 Hertz gegeben, die 50 Hertz Frequenz, die eigentlich vorgegeben ist, sondern die lag bei 49,7, 49,75, weil Frequenz, Spannung und Leistung bilden ein Dreieck. Und wenn man eins über die Maßen in Anspruch nimmt, also Leistung, geht die Spannung runter und natürlich die Frequenz, ne? Und mancher erinnert sich noch, dass er von seiner Tante aus dem Westen eine frequenzgesteuerte Uhr, einen Wecker zu Hause.
So ein Radiowecker, da bist du jeden Morgen mal anders aufgestanden.
Wegen der Frequenz.
Genau. Ne,
weil die Frequenz 50 Hertz im Westen eingehalten war, aber bei uns nicht. Das heißt, du musstest die Uhr Viertelstunde vorstellen, damit du dann tatsächlich zu der Zeit geweckt wirst. Das war so ein Zeichen dafür, dass die Substanz aufgebraucht wurde. Und dann war es so, dass die Bevölkerung sollte es eigentlich nicht mitbekommen, damit dann das Netz nicht zusammenbricht. In der Winterzeit, vor Weihnachten oder so, sind Betriebe abgeschaltet worden. Also kriegte ich eine Mitteilung von meiner Leitzentrale, der Industriestromkreis, wo das Bekleidungswerk mit dranhängt, und wird der Schalter umgelegt. Das heißt, es ist spannungslos gemacht worden, damit das Netz nicht gänzlich runterfährt oder zusammenbricht. Dann war es natürlich so, dass, wenn die Leute das gewusst haben, sind die nach Hause gegangen und haben die Backröhre und haben Stollen oder sowas gebacken. Das heißt, der Stromverbrauch war derselbe, ob es im Bekleidungswerk die Frauen gewesen sind oder zu Hause auf den Lieden. Das erschloss sich aber unseren Funktionären offensichtlich nicht. Aber jetzt auf die Frage nochmal, also Zusammenbruch. Und als die Grenzen dann aufgingen, offen waren, die Mauer umgeschubst wurde von Ost nach West, sind ja sehr viele auch bei uns weggegangen und haben dann in Göttingen und aus dem Baubetrieb, viele Bauingenieure waren das auch, haben dort dann auch gearbeitet. Ich wollte nicht davonlaufen. Ich hatte dann auch meine Eltern hier auf dem Friedhof gehabt, hatte hier Familie gegründet, wollte nicht davonlaufen. Das heißt, es musste eine Perspektive, es musste jemand eine Antwort geben, wie geht's denn weiter, damit nicht alle weglaufen und so etwas. Und deswegen bin ich dann 89 erst mit diesen Montagsdemonstrationen, demokratische Initiative nannte sich das, die das mitverantwortet haben. Aber dann bin ich im Februar 1990 bin ich in die CDU Deutschland, nicht in die Ost-Block-CDU, Ost-CDU eingetreten, Block-CDU, sondern in die CDU Deutschland, gab es dann Deutschland-CDU, war dann über verschiedene Dinge, Kreistag und so etwas und dann auch in die Politik, also die regionale Politik, also Kreispolitik und dann in die Bundespolitik geraten.
Und auch erst bewusst dann nach der Wende. Vorher hat man dich in Ruhe gelassen. Der Werner Henning hat gesagt, geh in die CDU, da hast du Ruhe. Dich hat man da vorher nicht behelligt. Vielleicht durch den Eintrag da in der Kaderakte.
Ich hatte das Glück mit meinem Energiekombinat, wo ich gearbeitet habe. Ne? Das war einmal Erfurt, Bleiche-Rote, Heiligenstadt. Das heißt, ich war nirgendwo so richtig zu greifen. Ne? Ich hatte hier einen Meisterbereich, den ich zu verantworten hatte. Insgesamt etwas mehr als 20 Monteure, die für die Stromversorgung hier im Altkreis Heiligenstadt zuständig war. Also für die Betriebe, für die LPG, für die Privathaushalte, für Durchlauferhitzer, für Nachtspeicheröfen, was damals alles eine Rolle gespielt hat. Mhm. Natürlich ist es von uns erwartet worden, dass wir am 1. Mai zur Montagsdemo, also nicht zum, zum 1. Mai, zur 1. Mai-Demo mitgehen. Und wir haben diesen 1. Mai, der ja arbeitsfrei war, und es war einer der wenigen Tage, es gab so einen Mittelspannungsring, Industriering, da war das Fleischkombinat dran und Backwaren, VEB Backwaren, Backwarenfabrik. Und die haben am 1. Mai nicht gearbeitet. Das heißt, wir hatten da die Möglichkeit, diesen Ring spannungsfrei zu schalten und die Trafostation auf Vordermann zu bringen, zu säubern und zu ölen und was man alles macht, ja. Und das war unsere Erklärung, warum wir nicht mit dem Schild an der Tribüne 1. Mai vorbeilaufen, weil wir da arbeiten müssen. Gerade
hast, aber auch keine 10 Mark gekriegt.
Wir haben keine 10 Mark bekommen, aber es
musstest dir das aber auch nicht antun.
Nein, aber das ging dann fast zu Ende. War ich froh, dass dann auch die Wende kam, weil die Elektriker im Bekleidungswerk oder auch in der Papierfabrik, die hängen auch mit dran, die haben natürlich auch mitbekommen, oh, die Energieversorgung macht ihren Hochspannungsteil sauber, da könnten wir ja unseren Teil auch in die Revision nehmen, brauchen wir auch nicht mitzumarschieren. Ja. Also bis 89 hat das gut funktioniert und so bin ich dann auch, ohne dass ich auf SED angesprochen worden wäre oder irgendein, also einen Druck gehabt hätte. Das heißt, ich bin 89, war in keiner Partei, auch keine Kampfgruppe. Ich war im Konsum gewesen, ja, war Mitglied des Konsums und so etwas, aber ansonsten ziemlich außen vor. Und das war ein großes Glück.
FDGB.
FDGB und Konsum, ja. Und deutsch-sowjetische Freundschaft. Das müssen wir jetzt auch mal sagen, deutsch-sowjetische Freundschaft war auch noch mit dabei.
Eigentlich konnte man sich ja die Freunde aussuchen, aber das war bei deutsch-sowjetischer Freundschaft. Ich kann mich erinnern, in der Schule musste man da eintreten und ich hatte da keinen Bock, auch mit dem Argument, Freunde kann man sich aussuchen und nee, bis dann mein Vater gesagt hat, komm hier, die paar Pfennige und mach und hast du da eine Ruhe.
Das war zwar die deutsch-sowjetische Freundschaft, aber es waren ja unsere Brüder. Ne?
Auch noch.
Und Brüder musste man nehmen, wie sie kommen. Freunde hätte man sich aussuchen können.
Das war deine Tätigkeit bei der Energieversorgung. Und ab 94, nachdem du dann 90 in die CDU eingetreten warst, dann ging es aber steil, die ganze Sache. Die Politik hat dich dann richtig in Anspruch genommen.
Ich muss sogar etwas vorschalten dabei, weil es gab dann auch noch Mitte 1990. Ich war für die CDU, viele andere auch, im Kreistag. Werner Henning war unser Landrat. Und war auch zu der Zeit gleichzeitig in der letzten Volkskammer. Mhm. Und der Rat des Kreises, Heiligenstadt, der Rat des Kreises war ja ein Durchgriff des Staates auf den Bürger. Ne? Es war ja wenig mit Verwaltung zu tun, es war eigentlich der Durchgriff des Staates auf den Bürger. Und dieser Rat des Kreises musste auch umgebaut werden, personell, aber auch von den Funktionen her. Personell, das heißt die ganzen Funktionäre, SED-Funktionäre, wie der Ratsvorsitzende des Rates des Kreises oder sein erster Stellvertreter für Inneres, ja, was alles auch SED-Funktionen waren, ist klar, dass das mit dieser Wende, die jetzt eingetreten war, ja, und sich entwickelte, mussten da auch andere Gesichter, andere Personen, wenn es geht, ohne irgendeine Vorbelastung rein. Und es musste gleichzeitig, muss auf Staatssicherheit überprüft werden. Alle Mitarbeiter, es waren ungefähr 600 Mitarbeiter. Mhm. Der Rat des Kreises, wir hatten ein eigenes Orchester, das Kreiskulturorchester, mit 24 Berufsmusikern, ja, und viele andere Dinge. Also es musste also umgebaut werden, es musste ein Sozialamt, Meldebehörde, Ausländerbehörde, Personenstandswesen aufgebaut werden. Und Mitte 1990 war eine Situation, wo auch Landrat Dr. Henning unter dem Druck stand, Personen rauszuziehen, die bis dahin auch Funktionen hatten. Und er hatte mich damals gefragt, ob ich mir es zutrauen würde, als sein Stellvertreter in die Kreisverwaltung, in die Verwaltung einzutreten, dort anzufangen. Nun habe ich gedacht, es wäre jetzt mein Beitrag zur deutschen Einheit, den ich auch zu leisten hätte. War aber der Meinung, nach ein oder zwei Jahren hat sich das erledigt. Ne? Mhm. Und dann könnte ich ja wieder Elektroingenieur sein. Dann bin ich also mit diesem Hintergrund zu meinem Betriebsdirektor in Bleicherode, Peter Basse, SED-Betriebsdirektor, aber ein feiner, anständiger Kerl, mit dem man gut auch arbeiten, reden konnte. Ich sage also, Kollege Basse, also bin ich jetzt gefragt, ich soll stellvertretender Landrat, Kreis Heiligenstadt werden. Bitte, dass wir einen Aufhebungsvertrag machen, aber wenn ihr irgendwie könnt, lasst mal die Stelle zwei Jahre frei. Und das haben wir auch gemacht, Aufhebungsvertrag. Und ich bin dann, ich glaube, zum 1.7.1990 in die Kreisverwaltung gewechselt. Aber nach einem Jahr war natürlich an keine Rückkehr zu denken, weil da war der Zusammenbruch des Systems und der Umbau mit so vielen Problemen behaftet. Ich sage jetzt mal nur Treuhand, Arbeitslosigkeit, Lehrstellenmangel, Frage, wie geht's weiter mit der Infrastruktur, Kläranlage, Autobahn, Gewerbegebiet, Industriegebiete und. Sodass da an eine Rückkehr nicht zu denken war. Und ich bin dann bis 1994 stellvertretender Landrat gewesen bei Werner Henning. Und in 1994 war die Frage, wer geht von uns und für uns nach Bonn. Dazu muss man wissen, wir hatten so zwei Jahre, da war Ost-Berlin kaputt. Das Landesverwaltungsamt in Weimar noch nicht aufgebaut und Bonn weit weg. Aber es war Geld in Bonn. Es musste jemand hin und musste für uns Geld besorgen.
Der sich stark macht
für die Region. Ja, der für die Region. Die anderen haben sie natürlich für ihre Region auch stark gemacht. Aber wer geht nach Bonn? Wer organisiert das, was wir brauchen? Jetzt bleibe ich mal beim Autobahnbau, weil das jetzt auch die großen Schwerpunkte gewesen ist. Oder auch der Umbau der Krankenhäuser. Es gibt so zwei Erzählungen. Die eine Erzählung ist, also ich wäre dafür geeignet gewesen, das zu organisieren. Und die zweite Erzählung ist, es hätte Leute gegeben, die gedacht hätten, ich könnte in Bonn mehr Schaden anrichten als zu Hause. Ich neige der ersten Erklärung.
Also es hat nichts mit Wegloben zu tun gehabt?
Nein, ich glaube nicht. Ich hatte, jetzt muss ich mal sagen, ich hatte gute Voraussetzungen. Einmal als Elektroingenieur. Als Ingenieur TU Dresden lernst du, dass 1 und 1 2 ergibt. Und wenn du ein Problem hast, brauchst du ein Werkzeug. Ja? Mhm. Dann habe ich 4 Jahre lang Verwaltung umgebaut, aufgebaut. Ich habe dann auch mitbekommen, wie Verwaltungen ticken. Ja? Und mit diesem Hintergrund war es eigentlich gute Voraussetzung, dann nach Bonn, damals Bonn, später Berlin, Bundestag zu gehen. Durchaus Gesetzgeber, aber auch alles das, was in dieser Umbruchzeit hier auch in Sprechstunden auf einen drauf zukam. Ich konnte dann damit wirklich auch gut umgehen, sodass also weniger Wegloben dabei gewesen ist. Aber es hat sich auch bewährt, glaube ich.
Ja, dieses systemische Denken, wenn ich also an diesem Rädchen drehe, passiert hinten. Das ist sowas, was manchmal heute ein bisschen verloren gegangen ist. Jeder denkt so in seinem Kasten. Aber wir kommen nicht ins Politisieren jetzt. Nein, Gottes Willen. Wir wollen weiterschreiten durch dein Leben hindurch. Mitglied des Bundestages, so steht einfach bei mir MDB. Da warst du also 94 angefangen mit und 98, und das ist mein Lieblingssatz, den habe ich immer beim Karneval so schön auf die Bühne gebracht, bis zum parlamentarischen Geschäftsführers der Fraktion der Christlich-Demokratischen Union im Deutschen Bundestag gewählt worden. Was hat man denn dafür Aufgaben, Manfred?
Ja. Also jetzt nochmal zu 94, ich kam dahin als Elektroingenieur, bisschen Kreisverwaltung und. Und dann ist ja so, man kommt in einen Fachausschuss, also etwa Verkehrsausschuss, Rechtsausschuss, Umwelt. Und ich kam in den Sozialausschuss, was für mich ein bisschen schwierig war, weil das Sozialgesetzbuch, das sind ja mehrere Sozialgesetzbücher, SGB VI ist das Rentengesetzbuch. Ich nehme an, es hat 500 Seiten und so etwas. Und davon hatte ich keine Ahnung, ja. Und ich war aber in diesem Ausschuss und damit auch zuständig und so etwas. Und bis ich begriffen habe, ob das Regelbedarfsverordnung oder Bedarfsregelverordnung heißt, ja. Also das heißt, ich musste mich wirklich hinsetzen, musste die, sagen wir, von den Grundbegriffen her, von den Zusammenhängen. Das mussten wir uns Ostdeutsche alles erarbeiten. Das zweite war, was auffällig war, Es hat in der Zeit, 94, 95, 96, in keinem Ministerium einen Ostdeutschen gegeben.
In keinem?
In keinem. Gut, wir hatten mal einen Minister gehabt und so etwas, ne? Auch die Claudia Neul. Aber auf der Arbeitsebene der Ministerien gab es keine Ostdeutschen. Da saßen Baden-Württemberger, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Und die haben natürlich auch ihre Landsmannschaften, ne? Wenn sie wussten, dass irgendwo ist noch ein Förderprogramm, ist noch Geld in der Schublade, angerufen, stellt mal einen Antrag. Das hatten wir alles nicht, ne? Und später als parlamentarischer Geschäftsführer komme ich noch drauf, für mich war es eine meiner Aufgaben zu sehen, dass man möglichst viel Ostdeutsche auf die Stellen, die wir auch als Fraktion ausgeschrieben haben, sich beworben haben und dass ich die reingezogen habe, ne? Die hatten dann natürlich auch die Ausbildung fertig, was in 94 hatte keiner eine Ausbildung, keiner ein Studium fertig, ja? Aber dann kam das langsam in die Gänge und da habe ich dann auch mit dafür gesorgt, dass man viele von denen, die aus Ostdeutschland kamen, und das war jetzt mittlerweile auch in den Ministerien, hat damit ein bisschen was zu tun. So, Fraktionsgeschäftsführer, also ich war 94 bis 98 Mitglied, also Bundestag meiner Fraktion natürlich, 98 Wahl verloren, Wolfgang Schäuble wurde Fraktionsvorsitzender und eine Fraktion hat so um die 200, 230, 240 Mitglieder. Aber jede Fraktion hat bis zu 300 Mitarbeiter. Das heißt 300 Mitarbeiter und da brauchst du eine Struktur. Jemand, der aufpasst, dass auch jeder Tag strukturiert und auch gearbeitet wird und was weiß, und jeder auch gebraucht wird von denen, die da sind, eingesetzt wird. Und wenn man mal jetzt Fraktionsvorsitzender, ne? Gewählter Fraktionsvorsitzender. Am Anfang war es der Wolfgang Schäuble bei mir. Ne? Der hat mich dazu berufen oder auch vorgeschlagen. Und dann der Friedrich Merz, die Angela Merkel, der Volker Kauder. Das ist Fraktionsvorsitzender mit Stellvertretern. Das ist die Arbeitsebene. Das ist nicht die Arbeitsebene, das ist die politische Ebene. Mhm. Ne? Das sind die, die nach draußen auch auftreten, die du auch sehr oft im Fernsehen siehst. Und darunter gibt es eine Arbeitsebene. Wie in jedem großen Unternehmen. Da hast du einen Vorstand oder hast du ein Aufsichtsrat und drunter dann Vorstand und die Geschäftsführung. Ne? Und ich war einer von vier Fraktionsgeschäftsführern der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und ich war unter anderem für Personal zuständig, für andere Dinge auch, die so in Absprachen mit den anderen Fraktionen, Ältestenrat des Deutschen Bundestages. Das ist also wirklich die Arbeitsebene der Fraktion, damit es jeden Tag rund läuft und man dann vielleicht nach 4 oder 6 oder 7 Jahren Opposition auch mal wieder die Regierung übernehmen kann und darauf vorbereitet ist. Das waren und das sind so die Aufgaben von Fraktionsgeschäftsführern. Und das habe ich 23 Jahre lang gemacht, so lange wie keine andere vor mir und wahrscheinlich auch nach mir.
Und du durftest immer vorne sitzen, habe ich bemerken dürfen.
Ja, in der Fraktionssitzung vorne, ja, und im Bundestag meistens in die zweite Reihe und dann hinter dem Fraktionsvorsitzenden. Ich saß also immer direkt hinter dem Fraktionsvorsitzenden. Jetzt nochmal lange Jahre war es der Volker Kauder. Dann war, ich saß hinter ihm, dann kam ein schmaler Gang und dann kamen die Grünen, ne, die grüne Fraktion. Und in der Fraktionssitzung dann vorne quasi im Präsidium.
Ich kann mich erinnern, also ich kenne so ein paar Büros von Bundestagsabgeordneten. Unter anderem deins habe ich kennenlernen dürfen, das von der Claudia Nolte. Das ist jetzt so meine Anmerkung, da habe ich so den Eindruck gehabt, dass die Frau Siegmund hieß, sie glaubt, die Büroleiterin, die eigentliche Abgeordnete war. Musst du nicht kommentieren. Dann war ich beim Johannes Selle, habe da mal geschaut und da sieht es so aus, man hat so sein eigenes Büro und dann sind noch so zwei Büroräume. Wenn man zu dir kam, hatte man den Eindruck, man kommt in irgendeine Verwaltung eines mittelständischen, ja, Produktionsunternehmens. Also da war Büro an Büro. Weißt du selber, wie viel Zimmer du zur Verfügung hattest?
Ich hatte als Fraktionsgeschäftsführer hatte ich insgesamt 8 Mitarbeiter. Das waren Fraktionsmitarbeiter, die ich mir auch nicht aussuchen konnte und die für verschiedene Schwerpunkte, was ich zu tun hatte, waren die richtig fit gewesen, ne? Sodass ich nicht jeden Tag selber arbeiten musste. Auch nicht schlecht, ja. aber insgesamt hatte ich da 8 und ich glaube, wir hatten dann 6 Zimmer gehabt und in manchen Zimmern saßen dann 2, aber 8 Mitarbeiter und das waren wesentlich mehr als andere dann gehabt haben.
Ich muss eins gestehen. Ich habe mal einen Joke gemacht. Da hatten wir, ich glaube, vom Phoenix werden die Sitzungen vom Bundestag immer übertragen, live übertragen. Und ich habe gesagt zum Kumpel von mir, guck mal, pass mal auf, ich kenne den da vorne, der da sitzt. Ne? Ich sagte, du kannst mir viel erzählen, dass du den kennst oder nicht. Ich sagte, pass auf, das zeige ich dir jetzt mal. Handy raus, zack, 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 Manfred Grunz Nummer gewählt. Und ich sage, wenn der jetzt abhebt und wenn er jetzt aufs Telefon guckt, dann kriegt der meinen Anruf. Und du hast es tatsächlich gemacht und ich war der Allergrößte.
Das ist schon ganz schnell noch schon ein Arbeitsplatz, ein sehr privilegierter Arbeitsplatz, natürlich Deutscher Bundestag, Abgeordneter, aber auch, wo man unter Aufsicht arbeitet. Ne? Du hast mich gesehen, viele andere auch. Und habe eine ältere Schwester, die wohnt in Gotha und Hausfrau und dann zu Hause. Und die habe ich dann, wenn ich so, manchmal habe ich auch donnerstags Plenarrede gehalten, habe ich gesagt, du, pass auf, um 10:30 Phoenix einschalten, ich rede. Ne? Und dann hat sie das sich angeschaut. Ne? Stunde später haben wir dann so Manöverauswertung gemacht und dann hat sie nicht gesagt, du, das und das Argument hat mir besonders gut gefallen. So, meine Schwester hat gesagt, schön hast du gesprochen. Aber wie gesagt, das ist wahr.
Das hätte meine Mutter genauso gemacht.
Schön
das ist ganz klar.
Du hast gesagt, du musstest dann nicht immer arbeiten. Mhm. Ich durfte dich mal, das war 2012, mal für eine Woche begleiten. Da hast du mich mal so ein bisschen ans Händchen genommen von den Wirtschaftsjunioren. Da war ich Mitglied, durfte man nach Berlin kommen und du hast mich unter deine Fittiche genommen. Ich habe selten so viel Stress gehabt und so viel Hunger geschoben wie in der Woche. Ich habe mir wirklich ein Protokoll geschrieben, wenn wir morgens losgingen, da ging es meist mit irgendeiner Ausschusssitzung, dann hierhin, dann dorthin, dann hast du mir kurz eine WhatsApp oder damals vielleicht sogar noch eine SMS geschrieben, Heiko, ich muss jetzt hier aus der Sitzung raus, willst du mitkommen, jetzt geht's dahin, natürlich wollte ich mitkommen. Wir sind so durch den Tag gejagt, dann hat es noch geheißen, Frau von der Leyen hält bei der Jungen Union noch einen Vortrag, oder die ist zumindest, die machen ein bisschen Party, da können wir mal ein Bierchen trinken und zum Abschluss waren wir noch irgendwo ein Whisky schlürfen. Hätte ich mir morgens nicht das Protokoll angefangen, ich hätte A nicht zusammengebracht, wo ich überall gewesen bin mit dir und schon gar nicht in welcher Reihenfolge. Und das ging wirklich von Dienstag bis Donnerstag, hatte ich da volles Programm und nur oder irgendwie keine Zeit zum Essen. Ich kann mich noch an die georgische Botschaft, da hast du gesagt, so, die Chance müssen wir nutzen, sind nicht so viele Leute da, lass uns ans Buffet gehen. Also es ist wirklich, ich habe gedacht, da bin ich froh mit meinem Job als Selbstständiger, weil so viel Stress, ist das jede Sitzungswoche so gewesen oder war das, hast du gesagt, okay, jetzt haue ich mir mal besonders den Kalender voll, dem Ländergleim zeige ich es jetzt mal, dann hat zu Hause was zu erzählen.
Einen auf den Molli hauen.
Nein, das war schon jede Sitzungswoche, weil neben dem, dass man Abgeordneter ist, dann auch parlamentarischer Geschäftsführer, also eine zusätzliche Funktion mit vielen Terminen, die wahrzunehmen sind, auf die ich mich auch vorbereiten musste, aber dann auch Abendtermine, wo man sich durchaus aussuchen konnte, was interessiert einen so etwas. Aber ich selber habe es eigentlich gar nicht so als Stress empfunden, ja, sondern wenn man in diesem Laufrad drin gewesen ist und hatte ja so einen Plan gehabt, wo 12 Punkte oder sowas drin gewesen ist, hast du einfach eins nach dem anderen und dann hast du irgendwo geschaut, kannst du dir noch irgendetwas aussuchen. Also ich habe es nicht als Stress empfunden, aber mein Zahnarzt sagt, ich hätte sehr stark die Zähne abgearbeitet, was dafür spricht, dass man doch Dinge dann auch viel stärker im Unterbewussten ab- und verarbeitet, was einem gar nicht so bewusst wird. Aber ich, wie gesagt, ich habe es nicht als Stress empfunden.
Und ich muss fairerweise noch dazu sagen, ich habe später angefangen. Du hattest früh zu Beginn noch Englischunterricht, stimmt's?
Ja, das stimmt auch, ja.
Wir haben uns vorbereitet, merkst du?
Ja.
Wir haben natürlich ChatGPT und Wikipedia und alles bemüht hier, um ein paar Informationen herauszubekommen. Manfred, wo lagen denn deine politischen Schwerpunkte? ChatGPT sagt zum Beispiel im Engagement bei der Aufarbeitung des DDR-Unrechts. Gab es natürlich noch mehr, aber das war wahrscheinlich ein Punkt.
Das war ein Punkt und alles, was so DDR, auch Aufarbeitung dieser Zeit und der Versuch der Wiedergutmachung, ne, was ja nie wirklich gelingt. Auf eine Diktatur kannst du nicht alles wiedergutmachen, was die angerichtet haben. Aber das waren Themen, die natürlich dann, wenn sie im Bundestag oder auch inhaltlich zu besetzen war, die Ostdeutschen besetzt haben. Ne? Sodass dann durchaus auch alles, was mit DDR-Unrecht, Wiedergutmachung, nehmen wir das Thema Haftentschädigung für die, die politisch inhaftiert gewesen sind, haben wir, ich denke, vielleicht vor 14, 15 Jahren eingeführt, dass die eine monatliche finanzielle Entschädigung bekommen. Ist jetzt nochmal aufgestockt worden für die, die politisch inhaftiert gewesen sind. Ne? Und das voranzutreiben, dafür zu werben, die Finanzen zu organisieren, die Mehrheiten, so etwas, das waren natürlich Themen für die Ostdeutschen, damit auch für mich. Das war ein Schwerpunkt, habe ich auch einige Male dazu auch im Bundestag, im Plenum dazu eine Plenarrede gehalten. Aber die ersten 4 Jahre war es die Sozialpolitik, ganz stark die Rentenversicherung, ganz stark die Arbeitsmarktpolitik. Dann habe ich ein paar Jahre gebraucht, mich in die Aufgaben eines Fraktionsgeschäftsführers reinzuarbeiten. Und als das einigermaßen funktioniert hat, dann habe ich in diesen Bereichen das mitbesetzt. Und dann habe ich mich ganz stark auf die Außenpolitik konzentriert und ganz stark auf die Länder der ehemaligen Sowjetunion, also diese Transformationsländer. Und das waren die letzten Jahre neben der Fraktionsgeschäftsführung mein Hauptbetätigungsgebiet auch im Auswärtigen Ausschuss.
Du hattest ja als Bundestagsabgeordneter immer die Möglichkeit, Gruppen einzuladen. Ich hatte auch mal die Gelegenheit, zweimal sogar die Gelegenheit, dort teilzunehmen, einmal im Karnevalsverein und einmal waren wir von der CDU-Ortsgruppe hier in Heiligenstadt auch bei dir. Und da war immer bei diesen Besuchen ein Punkt Besuch des ehemaligen Stasi-Gefängnisses Hohenschönhausen. Dann durfte dieses Programm jeder Bundestagsabgeordnete selbst festlegen. Und das war dann vielleicht da auch dein spezieller Punkt, um das DDR-Unrecht zu vertiefen, bei den Leuten ins Gedächtnis zu bringen. Oder war das so eine allgemeine Veranstaltung?
Also jeder Abgeordnete hat die Möglichkeit, Besuchergruppen einzuladen, wo die Fahrt, die Unterkunft auch finanziert ist vom Bundestag. Und da gibt es obligatorische Punkte dabei. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, wo man gestalten kann. Man kann nach Sizilienhof gehen. Ja? Mhm. Also jetzt Sizilienhof,
Potsdamer Abkommen.
Man kann nach Hohenschönhausen mit der Besuchergruppe gehen oder andere Dinge wahrnehmen. Und ich habe eigentlich immer Hohenschönhausen mit dabei gehabt, weil je weiter wir von 89, obwohl wir ja Grenz und Mauer und Zaun nahe gewesen sind, aber je weiter wir weggekommen sind zeitlich, umso blasser wurde auch die Erinnerung. Ja? Und Hohenschönhausen war dann wirklich die ultimative Erinnerung, weil auch ehemalige Häftlinge da die Führung gemacht haben, die mit einer großen Betroffenheit und das dargestellt haben. Also da sind wir eigentlich jede Besuchergruppe in Hohenschönhausen gewesen.
Ich habe immer so den Eindruck gehabt, wenn ich das so sagen darf, dass du ziemlich nah immer an den Menschen warst. Nun haben wir kennen uns schon lange, sehr lange. Das hat damit in dem Fall aber nichts zu tun, sondern das ist mein Eindruck. Du warst sehr nahbar, wenn du in irgendeine Veranstaltung gegangen bist. Ich kann mich an andere Veranstaltungen erinnern, wenn ich in meinem Westen war, wenn da ein Bundestagsabgeordneter in die Bude reingekommen ist, dann haben die sich fast auf die Schuhe gepinkelt vor Freude. Du warst da, du warst der Bundesmanni, so sagen die Eichsfelder zu dir.
Ja, Frühschoppen zur Kirmes, wer kam rein? Manfred und war mit einem halben Saal per Du.
Sportfest in Luther war ich selber.
Ja, genau. Und ja. Das kann ich vielleicht auch mal bemerken, als ich die Woche mit dir durch Berlin gezogen bin, da ist mir erstmal bewusst geworden, was du da für Räder gedreht hast. Hier im Eichsfeld, okay, wir haben ein Jubiläum vom Kaninchenzüchterverein und der Manfred Grund hält auch eine Rede und wenn es vielleicht noch passt und der noch einen kleinen Umschlag dabei hat, super, einwandfrei. Aber ich glaube, die wenigsten im Eichsfeld haben gewusst, was sich da oben abspielt. Also wie schon gesagt, du hast deutlich mehr Büroräume zur Verfügung gehabt, mehr Mitarbeiter. Und ich erinnere mich an eine Situation auch in der georgischen Botschaft, wo ich ja vom Otto von Habsburg die Tochter habe kennenlernen dürfen. Ja, ich muss doch auch ein bisschen, ich komme aus Luther, der Breitmann. Das kann ich ja ruhig mal erwähnen. Die hast du mir vorgestellt. Und dann kam eine junge, dir scheinbar unbekannte Dame auf dich zu und hat sich vorgestellt, sie ist georgische Studentin und hat sich bei dir bedankt für die Reden, die du im Sinne ihres Volkes hältst. Du, da habe ich gedacht, guck, hey, es ist ein Promi. Ich war echt platt. Viele denken, ha, guck, sitzt da hinterm Kauder und ja, wartet, dass der Tag rumgeht. Da war ich wirklich baff.
Je weiter weg, desto größer wird der Prophet. Ne? Ja, also was Gabriela von Habsburg anbetrifft, die du angesprochen hast, Sie war damals Botschafterin für Georgien hier in Deutschland. Und sie hat uns dann auch mal im Eichsfeld besucht. Sie war zum Schlachteessen in Birkung. Es war einer ihrer letzten Amtstage, also ihr letzter Amtstag als Botschafterin von Georgien. Und sie ist von Habsburg, Otto von Habsburg. Es gibt die Titel nicht mehr, aber wir hatten bei der Veranstaltung, haben wir sie mit kaiserlicher Hoheit begrüßt. Ja, ne? Also. Und was Georgien anbetrifft, ich habe gesagt, ich habe mich ja auch dann mit Transformationsländern, ehemalige Sowjetunion, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, habe ich mich sehr viel beschäftigt, auch dass die dann auch eine europäische Perspektive bekommen haben. Ne? Und da musste man dafür auch werben und da einiges machen und auch Überredungskunst gehört auch mit dazu. Und das hat die junge Studentin oder die Frau aus Georgien damit gemeint. Da war ich in dieser Zeit, hatte ich viel für und mit Georgien auch gemacht.
Aber es war nicht nur Gabriela von Habsburg. Ich erinnere mich auch, du warst in der Nähe vom Reichstag, Parlamentarische Gesellschaft oder irgendwie, korrigier mich dann. Da hat ein Kollege aus Norddeutschland eingeladen, hat da zu seinem 70. Geburtstag so ein kleines, ja, Stelligein gegeben. Hat Manfred zu mir gesagt, das sind nur alte Männer, das wird langweilig, gehen Kaffee trinken. Und dann saß ich da beim Cappuccino, klingelt das Handy, wo bist du? Ja, da und da um die Ecke, komm sofort hierher. Rein. Hier ist Iris Berben mit am Start. Die musst du gesehen haben. Also somit habe ich dann meinen Horizont, was Prominente anbetrifft, dann auch ein bisschen erweitern dürfen.
Also diese Jahre im Bundestag, das waren schon eine große Chance. Es waren besondere Jahre, besondere Möglichkeiten. Auch der Horizonterweiterung. Man trifft Menschen, die man vorher nicht hätte treffen können und so etwas. Das ist schon auch das, was auf der Habenseite bleibt, ne? Nachdem ich jetzt auch aufgehört habe. Aber diese Möglichkeit, auch die Länder zu bereisen, etwas dafür zu tun, auch was in unserem Interesse ist. Ne? Ein Beispiel Kasachstan. Ne? Schachtbau Nordhausen, seit 10 Jahren erschließen die in Kasachstan ein Bergwerk im Auftrage des kasachischen Staates, sind also da vor Ort. Andere Firmen sind auch in dieser Region und wir brauchen auch deren Rohstoffe. Das hat also wirklich einen sehr angenehmen Effekt gehabt für beide Seiten.
Ich komme vielleicht mal wieder auf so ein bisschen auf eine niedere Ebene. Nachdem du jetzt Frau von Habsburg erwähnt hattest, komme ich jetzt mal auf diese niedere Ebene. Man braucht ja so ein gewisses Auftreten. Wenn man in so einen Saal reinkommt, ich kann mich an eine Veranstaltung in Nordhausen erinnern, da war Angela Merkel damals. Und wir kennen das ja, wenn große Politiker reinkommen in so einen Saal, dann grüßen die alle nach rechts, grüßen alle nach links, als wenn die schon alle immer gesehen hätten und mit allen bekannt waren. Und so traf es natürlich auch bei Angela Merkel zu. Sie guckte auf mich und vielleicht habe ich so ein angenehmes Gesicht gehabt. Sie schnappte sofort meine Hand und drückte die, schüttelte die Hand und ich war begeistert. Ich kannte die Frau nur aus dem Fernsehen, aber jeder in dem Saal war eindeutig der Meinung, der Lambrecht kennt die Merkel. Kann man sowas lernen?
Die Merkel kennt den Lambrecht, das ist noch viel mehr. Ja?
Ja. Ja. Kann man sowas lernen?
Wir waren die Frau, die ihm gerade den Lambrecht die Hand gegeben hat.
Muss man sowas lernen oder kann man sowas lernen?
Also es gibt Leute in der Politik, denen ist das angeboren regelrecht. Oder die haben sich's anerworben, weiß man nicht wo. Die schlagen eine große Welle, wenn sie irgendwo reinkommen. Ne? Und denen gelingt es auch, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja? Helmut Kohl war so, ja, von der Statur her. Ne? Wenn der einen Saal betrat, der war platzgreifend, ja, der war präsent, der war da. Ne? Da habe ich es natürlich schwieriger. Ich bin noch nicht der Größte, bin eher ein kleines Leut, ja, habe ich es etwas schwieriger. So. Und man muss es vielleicht wieder anders kompensieren, aber das gibt es schon. Und wir sehen es ja oftmals, wenn in den USA der Präsident in irgendeine große, der grüßt ja jeden. Und man mag es auch, wenn die Macht sich einem zuwendet, ja, und so. Ja, das ist, spielt alles mit zusammen. War mir nicht unbedingt so stark gegeben. Also die große Welle habe ich nie geschlagen. Ich war da, habe mich nicht aufgedrängt, habe auch die Leute nicht belästigt, ne? Habe weder meine Wähler noch meine CDU-Mitglieder mehr als notwendig belästigt. Auch wenn sie mich gebraucht haben, war ich da und habe auch versucht zu helfen.
Ja, Manfred, ich hatte die Gelegenheit mal bei einer solchen Reise bei dir im Büro zu sein. Auch ich war mal im Büro von Manfred Gründ.
Ja, du kennst auch die Kanzlerin.
Und anschließend sind wir dann zu der Gruppe, die dann Mittag gegessen hat, wieder zugestoßen. Und du hast gesagt, komm her, wir gehen da gleich durch den Keller durch. Und als ich in dem Keller war, in diesem Gang, dachte ich, hier ist das Zaubereiministerium von Harry Potter. Großer, breiter Gang. Jeder guckte nur nach vorne. Keiner kannte den anderen. Alle strömten, die einen nach rechts, die anderen nach links. Es war, glaube ich, viel Kachel im Spiel. Und wir kamen irgendwo raus in einer kleinen Tür. Das war, glaube ich, das Ende dieser Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Und ich hatte null Orientierung in dem ganzen Gebäude.
Das kenne ich auch.
Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind. Und ich würde mich auch nie wieder zurückfinden. Das ist also, ich fand das faszinierend. Das war das Zaubereiministerium.
Ich habe mich nach einer Woche gefreut, dass ich die eine Bundestagskantine, die ich sehr toll fand, dann wiedergefunden habe. Aber ich habe 3 Tage nichts zu essen bekommen, weil ich die nicht gefunden habe beim Durchlaufen. Da musste ich, dass du mir schnell mal einen Imbiss holen kannst. Das ist schon ein Wahnsinnslabyrinth. Sind da alle gängigen Gebäude unterirdisch verbunden?
Die Hauptgebäude sind unterirdisch verbunden. Also das Jakob-Kaiser-Haus mit dem Reichstagsgebäude und dann weiter zu den anderen Gebäuden, also was alles Verwaltung, Büros und Sitzungsräume sind. Das hat den Vorteil, du musst keinen Mantel anziehen, wenn du über die Straße musst, sondern kannst dann quasi unterirdisch, aber bist relativ schnell auch hin und her, auch zur Abstimmung. Das hat Vorteile. Aber mir ist das auch so gegangen. Wir sind im Jahr 99 ist der Bundestag nach Berlin gezogen, hatten Übergangsbüros gehabt und dann 2001 ist dann das Jakob-Kaiser-Haus, wo ich lange meine Büros gehabt habe, fertig geworden, dort hingezogen, die 5. Etage und alle Treppenaufgänge sehen gleich aus. Ja? Ich habe mich da auch mal abends, wo es dunkel war, draußen habe ich mich auch verlaufen und hatte Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Also das ist hier nichts für allein für Besucher, sondern man hat schon selbst Schwierigkeiten, sich zu orientieren, aber dann klappt das schon einigermaßen, sodass man dann auch schnell hin und her ist.
ChatGPT oder Wikipedia hat uns noch eins geflüstert. 2013 warst du in Nordkorea. Wie kommt man denn nach Nordkorea? Und hat man da überhaupt die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, überhaupt was anzuschauen oder seine Interessen dort frei zu äußern?
Also, der Hintergrund war, dass wir haben ja politische Stiftungen, die Ebert-Stiftung, die Böll-Stiftung und auch die Adenauer-Stiftung für die CDU. Und die Adenauer-Stiftung und die Stiftungen arbeiten auch in Südkorea. Und die Adenauer-Stiftung hätte auch gern irgendwas in Nordkorea angeboten. Ne? Kommunale Verwaltung, Umwelt und oder Frauenrechte und so etwas. Also, ne? Und die suchten dann halt einen Aufschlag nach Nordkorea, um da mal vorzufühlen, könnt ihr euch vorstellen, mit uns oder dass wir hier als Stiftung da in Nordkorea arbeiten? Und hatten sie mich ausgeschaut als Türöffner nach Nordkorea. Ich war bis dahin auch noch nicht dort. Hab das alles gut vorbereitet, hab da mit einem nordkoreanischen Botschafter gesprochen gehabt. Man braucht dann eine Einladung von dort und dann kann man erst die Flugtickets bestellen. Okay, habe ich alles gemacht. Und das war Anfang 2013. Und als es soweit war, hat der junge Kim, er war damals 2 Jahre im Amt, hat er ein bisschen verrückt gespielt, hat eine südkoreanische Insel angegriffen, bombardiert, hat ein Schiff versenkt und hat hier ausgerufen, also wenn die Amerikaner weiter Manöver machen mit Südkorea, wird es einen 3. Weltkrieg geben. Und es war höchste Unsicherheit und jedenfalls die Adenauer-Stiftung ist nicht mitgefahren. Aber jetzt hatte ich die Einladung und hatte das Flugticket. Habe ich gesagt, da fliege ich alleine hin. Und wie kommt man hin? Man fliegt nach Peking. Und von Peking aus ist 2x die Woche ein Flug nach Pyongyang, nach Nordkorea. Das hatte ich alles gebucht gehabt. Und bin dann nach Nordkorea geflogen und bin dann abgeholt worden von 2 Funktionären. Einer war perfekt deutschsprachig. Und die 2 kommunistische Funktionäre, die mich da betreut, begleitet haben. Ich will gar nicht sagen, dass sie mich überwacht haben, aber sie waren immer bei mir. Ne? Waren auch durchaus hilfreich. Zum Beispiel, es war eine große Unsicherheit. Macht der ernst? Greift der Südkorea an? Ne? Der junge Kim. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit der U-Bahn fahren. Ne? Wir haben eine U-Bahn. Und dann habe ich gedacht, okay, organisieren wir. Sind wir also U-Bahn zwei oder drei Stationen gefahren und ich wollte sehen, ob die U-Bahn-Stationen unter der Erde, ob die für Lazaretts vorbereitet werden. Ob der wirklich.
Ne? Okay, war ein Hintergedanke.
Du. Ja, natürlich, ja. Und das war alles nicht der Fall gewesen und ich hatte auch nicht große Truppenkonzentrationen gesehen oder irgendwas, was darauf hindeutete. Das heißt, es war Kriegsrhetorik, aber nicht weiter untersetzt, zumindest nicht sichtbar. Und das Spannende ist, mit der U-Bahn gefahren, wenn du in der Öffentlichkeit quasi, die Nordkoreaner, die sehen dich nicht, du bist nicht da für die. Du kriegst keinen Blickkontakt, keine Mimik, keinen Blickkontakt, kein gar nichts, du bist nicht da, weil die wollen nicht, dass du vielleicht ansprichst und die, weil sie kriegen Schwierigkeiten. Also du bist also für die nicht da. Aber in der U-Bahn war spannend. Ich denke, woher kommt mir denn diese U-Bahn her so bekannt vor? Insbesondere in den Fenstern waren Buchstaben und Dinge reingeritzt, wie in der Berliner U-Bahn. Es waren alte Berliner U-Bahn. In Pyongyang fuhren alte Berlin, also Berliner U-Bahn, die irgendwann mal weiß nicht, wie sie da hingekommen sind. Das DDR, und da war Sprillacard, das weiß ich auch immer. Ja. Also das war der Hintergrund, warum ich dort war. Und habe ich mir natürlich sehr genau angeschaut und hatte dann auch Gespräche zu führen. Also du kannst dich, ich hätte dann nach 22 Uhr waren meine beiden Aufpasser, meine beiden Betreuer waren verschwunden. Ich war im Hotel und ich hätte da rausgehen können. Bahnhof war nicht weit. Aber ich sage, was hätte ich machen können? Aber was wollte ich dort? Ich hätte mit niemandem reden können. Ja? Mhm. Also habe es dann auch nicht gemacht, sondern habe dann dieses betreute Programm wahrgenommen und kam dann, und das habe ich dann auch in Deutschland weitergegeben, mit der Nachricht, es sieht nicht danach aus, dass der daraus jetzt wirklich einen Krieg entfesselt. Ne? Aber es war eine hochspannende Situation. Caroline wird sich noch daran erinnern.
Ja. Da sind wir jetzt bei dem Punkt. Jetzt hast du so viel über dich erzählt, über deine politische Karriere. Wann kam denn nun deine Caroline ins Spiel?
Jetzt bin ich ja mal gespannt, was er sagt.
Wann kam Caroline ins Spiel? Das war 2009.
Richtig.
Ah, bin ich auch froh. Also, ich kam ja hier ins Eichsfeld, weil ich auch hierher geheiratet habe. War auch damals, das war auch gut für mich in dieser Situation. Aber die Ehe hat nicht gehalten. Und ich war dann mehrere Jahre mehr oder weniger allein. Auch in meinem großen Haus, meinem Haus da. Was auch, da läuft ja jeder Tritt hinterher, wenn du ganz alleine bist und so. Und dann 2009 haben wir uns kennengelernt. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass so eine junge, schöne, warmherzige, junge Frau ernsthaft auch, ne, und so etwas. Aber das hat sich alles...
Manfred, sag das nochmal, ich fotografiere sie dabei.
Dass so eine junge, schöne, warmherzige Frau mit mir irgendein Interesse haben könnte. Aber es war tatsächlich so. Und das Fühlen einer Frau ist meistens mehr wert als das Wissen aller Männer, ja. Und sie hat das richtig gefühlt und dann hat sich 2009 und geheiratet haben wir dann in 2012, ne? 3 Jahre gekannt.
Und 2013 bin ich dann direkt nach Heiligenstadt gezogen. Er hatte ein Jahr Zeit, sich an den Ehestand zu gewöhnen, bevor ich dann mit Sack und Seil bei ihm eingezogen bin.
Caroline hat ja nicht nur Sack und Seil mitgebracht, sondern auch einen Sohn, den Konstantin.
Ja.
Darf man familiär sagen, also ich habe ja aus erster Ehe 3 Kinder und Konstantin und die 4 sind miteinander, untereinander, als wären es Geschwister.
Also es sind nicht seine Kinder, mein Kind, das sind unsere Kinder, das sind unsere Enkelkinder. Die Enkelkinder sagen Oma zu mir, so wie sie es gehört. Und wir sind auch mit unseren geschiedenen Partnern noch gut freundschaftlich miteinander verbunden. Wir feiern auch zusammen. Also das geht alles wunderbar.
Also man kann es auch professionell im Sinne vor allen Dingen der Kinder
regeln. So ist das. Ja. So ist das.
Ja. Also muss ich wirklich sagen, also meine erste Frau Benedikta, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander.
Ja.
Als wir jetzt hier unseren 120. Geburtstag gefeiert haben.
70, und man sieht es uns nicht an, ne?
120, ja.
Dir nicht.
Darauf habe ich gewartet, ja. Ja, Benedikta war mit eingeladen, war auch mit da und wenn was ist, also nicht nur wegen den Kindern, sondern auch, das ist mittlerweile auch eine gute Verbundenheit und das ist schön, dass es so ist, weil bei vielen funktioniert es ja nicht, ne?
Ja.
Ja, aber bei uns funktioniert das und wie gesagt, die Kinder sind wie Geschwister untereinander und für meine jüngste Tochter, die C-Caroline. Genau. Die C-Caroline ist der Konstantin, der große Bruder. Ja. Er ist auch wirklich groß, aber ist auch der große Bruder. Ne?
So ist das.
Ja. Also, so kam das.
Sehr schön.
Jetzt soll ich noch sagen, zum Glück gibt es Caroline.
Mit K.
Und mit C.
Und mit C auch.
Ja.
Jetzt hat er ja geplaudert ohne Ende. War da schon was dabei, was du nicht so in der Form wusstest?
Doch, ich wusste bis jetzt alles.
Okay. Manchmal so, aha, da erzählt er nichts, ja, und hätte ich nicht gedacht. Also ist schon mal gut.
Ich hatte auch immer, wenn er in Berlin war, ich wusste, wo hat er Termine, was hat er für Termine. Wenn er freitags nach Hause gekommen ist, war zu Hause alles gemacht, waren alle Termine vorbereitet, die Hemden waren gebügelt. Wir sind ja dann Freitag, Samstag, Sonntag, jedes Wochenende unterwegs gewesen. Das ging Freitag los, wenn du nach Hause gekommen bist.
Im Wahlkreis
ein, zwei Termine. Samstags meistens 4 bis 5 und sonntags genau das Gleiche. Und dann habe ich ihn montags dann wieder am Zug ausgesetzt. Er fuhr nach Berlin.
Kleiner
Manfred möchte nach Berlin. Und ich bin dann in mein Büro gefahren zum Arbeiten.
Die Frage, die haben wir aufgeschrieben, um sie Manfred zu stellen. Aber ich stelle sie einfach mal dir.
Ja.
Was ist das Schönste am Beruf des Bundestagsabgeordneten?
Das Schönste? Also es ist die Zeit, die wir privat miteinander im Auto verbringen. Er kann mir nicht weglaufen. Und man kann wirklich alles miteinander besprechen, man kann Zeit miteinander verbringen, man kann schöne Erinnerungen miteinander schaffen.
Mhm.
Und ja, wir sind viel gereist, wir haben beeindruckende Menschen kennengelernt und das ist was ganz Besonderes.
Wir haben viel zusammen, eigentlich alle Termine zusammen. Man kriegt uns, wir heute hier bei diesem Podcast, man kriegt uns eigentlich nicht mehr einzeln, sondern immer zusammen.
Doppelpack.
Und ich werde auch mal gefragt, wenn ich mal wirklich alleine einkaufen gehe, ist Ihre Frau heute nicht mit dabei? Aber ich hatte dann, hat sich mein Wahlkreis verändert. Ich habe den Kyffhäuser Kreis zum Wahlkreis dazu bekommen, also Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuser Kreis. Das war jetzt vor 12, 13 Jahren, ne? Und dazu bekommen und Mühlhausen gegenüber nach Eisenach. Und ich musste mir den Kyffhäuser Kreis erarbeiten, ne? Nicht nur von den Straßen, von den Örtlichkeiten, von den Bürgermeistern, Landräten, CDU-Strukturen, Kirchgemeinden, Sportgemeinden und so. Und da sind wir, Caroline, das war in 2011, 12?
Nee, das war später, das war 2014.
2014?
2014.
Also 2014 sind wir Juli, August, September, haben uns diesen Wahlkreis zusammen erarbeitet. Waren wir bei Caroline Weiser bei 80 Terminen oder sowas.
6 Wochen, 122
ja,
Termine.
122. Also nicht die, wo ich jetzt gesagt habe, ich komme, trommelt mal Leute bei zusammen, sondern da war Kirchweihfest. Da war Schulfest, da war Erntedankfest und so. Wo wir jetzt auch in Auleben sind,
am Sonntag
zum Auleben Erntedankfest, genau. Eingeladen wieder dort, auch im Kyffhäuser, also im Kyffhäuserkreis. Und Caroline war mal mit dabei. Und
nee, Auleben ist Nordhausen.
Auleben ist Nordhausen. Also, sind wir, Auleben, so.
Kaum also, ist er raus aus dem Geschäft, da bringt er das durcheinander.
Ja, Kyffhäuserkreis, so, da war ich ja gewesen. Und dann klappte das auch mit der Wahl, auch im Kyffhäuserkreis, hatte ich dann auch die Mehrheit gehabt. Nicht viel falsch gemacht offensichtlich. Und wenn ich dann danach, nach der Wahl, dann so ein Vierteljahr später wieder einen Termin gehabt habe, Kyffhäuserkreis, bin da hingefahren zur Feuerwehr oder irgendwas anderes. Und dann haben die gesagt, also Herr Abgeordneter, Sie hätten selber gar nicht kommen brauchen. Es hätte genügt, wenn Sie Ihre Frau mal wieder vorbeischickt. Ja, also das sind die schönen Termine. Aber ich will noch eins sagen, weil das hat Caroline auch mitbekommen. Ich habe gesagt, Georgien, Armenien, Aserbaidschan. Und ich hatte mal eine Reise nach Armenien, weil ich auch dafür im Auswärtigen Ausschuss zuständig war, Berichterstatter, und bin nach Bergkarabach geflogen, ne, was jetzt vor ein paar Jahren von Aserbaidschan erobert worden ist, aber auch damals auch sehr umstritten, sehr umkämpft und. Und hatte Caroline gesagt, also in Armenien, und da werde ich auch mal mit einem Hubschrauber nach Bergkarabach fliegen und mal gucken, wie die da so leben, was die da so machen und wie ich so meinen Koffer einpacke. Und Caroline fragt, aber da ist es doch bestimmt sicher. Ich sage, ja, da ist sicher lange nichts passiert, sagt Caroline.
Warum habe ich gerade im Fernsehen in der Doku unten laufen sehen, Kämpfe in Bergkarabach, 29 Tote?
Das war auch schwer zu erklären. Oh, okay. Ja, war so, ja. Ja, das war so. Das hat sie natürlich auch mitbekommen, also nicht nur Nordkorea, sondern auch Bergkarabach. Ja. Das waren schon durchaus auch wo es ein bisschen gefährlicher zuging.
Aber auf die Frage, was ist das Schönste am Beruf des Mitglied des Bundestages, müssen wir natürlich auch Caro die andere Frage stellen. Was ist das Schlimmste am Beruf des Mitglied des Bundestages?
Na, man ist halt im Fokus der Öffentlichkeit. Man ist wirklich im Fokus der Öffentlichkeit, auch wenn man als Privatperson einkauft, die Leute gucken in Einkaufswagen rein. Und man ist halt immer greifbar. Das ist schön, auf der einen Seite wirklich schön, aber eine Anonymität hat man so eigentlich nicht.
Das ist dann der Preis, den man...
Aber das ist auch in Ordnung. Dafür macht man den Beruf ja auch. Und Manfred hat das mit so viel Leidenschaft gemacht. Ich glaube, das hat auch jeder mitgekriegt. Er hat es aus Überzeugung gemacht und mit Leidenschaft.
Er nickt. Genau. Ich sage das mal für unsere Hörer draußen im Internet. Er nickt.
Und ich stelle ja jetzt fest, als wir uns bei der Gala des Wirtschaftsforums gesehen haben, haben wir noch gesagt, ja, es dauert nicht mehr lange und da ist der ganze Spaß vorbei. Und da habe ich gedacht, okay, da hast du dann halt Fotos gesehen in den sozialen Medien von euch. Und wo ich dann gesagt, gut, das muss er ja dann nicht mehr machen. Aber ihr seid immer noch sehr aktiv.
Ja.
Und man sieht, ihr seid auch trotzdem noch jedes Wochenende in irgendwelchen Ortschaften aus deinem Wahlkreis, aus deinem ehemaligen Wahlkreis.
Ja, es sind viel Freundschaften entstanden. Und wir kriegen tatsächlich die Einladung nach Hause geschickt mit so lieben Ansprachen, dass man eigentlich gar nicht absagen kann. Und für die Leute, die das dann auch mit so viel Hingabe vorbereiten, wie jetzt in Aulehm das Erntedankfest, die sind total begeistert, wenn wir sagen, natürlich, wir kommen.
Also man kann da nicht Nein sagen.
Nein.
Ja, ihr beiden, das passt ja nun wirklich gut zusammen. Ich hatte vorhin gesagt, wenn ich die Ansprache mit deiner Affinität nach Böhmen gehört hätte vorher, dann hätte ich was anderes jetzt geplant. Aber wir haben es uns zu einer guten Tradition werden lassen, dass wir unseren Gästen hier immer eine Platte schenken. Wir haben hier viele Amiga-Schallplatten. Mhm. Und Chris und Frank, das ist ja auch so ein doppeltes Lottchen gewesen, Frank Schöbel und Chris Dirk. Ja. Haben hier 1973 zur 1000-Jahr-Feier zusammengesungen. Ich war mit 13 Jahren vor der Bühne, habe andächtig da hochgeschaut. Und Heiko, lies doch mal vor, was da hinten draufsteht.
Also ein Titel auf Seite 2 heißt Einmal muss ein Ende sein. Und das passt ja quasi zu deinem Berufsleben, das dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Ja, bitteschön. Amiga, und jetzt erzähl den Hörern doch bitte mal, Manfred, du hast mir den Raum gezeigt, in dem in Berlin die Amiga die klassischen Aufnahmen gemacht hat.
Ja.
Könntest du das mal erklären, was das für ein Gebäude ist?
Das Gebäude ist das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais. Also der Reichstagspräsident hat dort seinen Dienstsitz gehabt und es ist in unmittelbarer Nähe zum Reichstag und war in der DDR-Zeit auf DDR-Gebiet. Dahinter war wirklich die Mauer. Und es hatte einen großen Saal, der akustisch sehr gut war und der auch wenig Störgeräusche gehabt hat, weil S-Bahn, U-Bahn, alles weit weg. Und in diesem Saal sind in der DDR-Zeit viele Amiga-Produktionen, auch Konzerteinspielungen und dann auch für Amiga-Schallplatten genutzt worden. Und dieses Reichstagspräsidentenpalais ist jetzt die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft, ne, wo dann auch interessante Veranstaltungen sind. Und dieser Saal, der damals so genutzt wurde, der ist da in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft.
Ja, da habe ich Iris Berben kennengelernt.
Ich drehe durch. Nun haben wir noch eine Tradition entwickelt. Wir stellen unseren Gästen immer so die eine oder andere Frage, die möglichst schnell beantwortet werden soll.
Manfred, welches Buch würdest du nie verschenken?
Heißt weggeben oder niemanden zumuten?
Das darfst du dir aussuchen.
Ich habe viele Bücher, viele zeitgeschichtlichen Bücher, viele historische Bücher. Ein Buch mache ich jetzt mal Werbung, das heißt Die Macht der Geografie. Wie die Geografie die Geschichte von Staaten bestimmt hat. Ja? Das sind so Dinge, die ich selber sehr gerne lese, die ich auch meinem Sohn Fabian jetzt so immer mal auch wieder mitgebe und so etwas. Also das gebe ich gerne weiter. Was ich selber nicht weggeben würde, Die meisten Bücher kann man sich nachkaufen. Also es gibt nichts, wo ich sagen würde, das würde ich nicht verschenken von dem, was ich selber gelesen habe und für gut und wertschätze.
Manfred, du hast ja gesagt, du bist römisch-katholisch.
Ja.
Tief verwurzelt im Eichsfeld, in der Eichsfelder Kirche. Dann wollen wir das mal austesten.
Beschlagen, wie du bist, kannst du natürlich auch Fragen außerhalb des Alten und Neuen Testaments beantworten.
Wie heißt der Pfarrer von Luther?
Das ist der Pfarrer von Uder.
Oh, und heißt?
Pfarrer von Uder, der war vorher in St. Geert gewesen.
Richtig.
Kommt aus Martinfeld.
Richtig.
Hat einen sehr berühmten Namensverwandten, der im Westen gewesen ist und heißt? Ach, helft mir.
Heribert Kiep.
Heribert Kiep.
Wir wollten.
Man sagt auch Leisler Kiep. Ja, also.
Keep on running. Wir wollten ihn aufs Glatteis führen. Es ist uns nicht gelungen.
Nein. Manfred, oder machen wir es anders. Caro,
ja.
Wenn du Musik hörst, stehst du da mehr auf klassische Musik oder eher auf die moderne?
Da ich ja auch im Theaterförderverein in Nordhausen sehr aktiv bin und auch im Vorstand sehr aktiv bin, stehe ich natürlich absolut auf klassische Musik. Händel ist unser beider Liebling.
Ja.
Wir haben ja auch bei Händel zu einer Händel-Musik geheiratet. Und natürlich gibt es auch die 80er, die 90er Jahre, was dann so unsere Jugendjahre waren, die tolle Musik hatten. Guns N' Roses. Ja, es gab Zeiten, da habe ich auch tatsächlich Guns N' Roses gehört. Und Manfred findet es genauso toll.
Eric Clapton gehört mir dazu. Aber auch von den, die letzten Tage habe ich Luciano Pavarotti wieder von dem Arienlieder gehört. Ja, das ist so genial. Das ist klassisch, aber so genial.
Messo Dorma. Das
kann keiner so singen, wie er es gesungen hat. Genau.
Und dann ist natürlich die Frage, welches Tongeschlecht würdet ihr bevorzugen? Moll oder Dur?
Das ist eine Frage für Manfred.
Dur.
Dur. Ganz einfach.
Was würdest du aus heutiger Sicht anders machen, wenn du so auf dein Leben zurückblickst?
Ich würde die Menschen, die mir anvertraut sind, würde ich pfleglicher behandeln.
Starker Satz.
Starker Satz. Wäre fast ein Endsatz.
Ja.
Aber wir haben noch einen Anschlag auf dich vor. Oder auf euch vor. Ihr könnt euch aussuchen, wer das jetzt absolviert. Nämlich, schenkt uns doch bitte einen Lieblingswitz oder eine Lebensweisheit.
Oder ein Gedicht.
Oder ein Gedicht.
Kann ja einer einen Witz und der andere eine Lebensweisheit oder ein Gedicht.
Beides, ein Gedicht und ein Witz.
Oh, super.
Super.
Wenn du das parat hättest, das wäre ein Traum.
Und ich mache die Lebensweisheit, denn die Mitte der Nacht ist der Anfang des neuen Tages.
Sehr schön.
Sehr schön, ja. Gedicht. Aktenstöße nachts verschlingen. Schwatzen nach der Welt Gebrauch und das große Drehdraht schwingen wie ein Ochs, das kann ich auch. Aber glauben, dass der Plunder eben nicht der Plunder wäre, sondern ein hochgewichtig Wunder, das gelingt mir nimmermehr.
Sehr schön, Donnerwetter.
Jetzt noch den Witz.
Jawohl.
Straße, Autobahn vielleicht, Fahrer ist viel zu schnell unterwegs im Auto, ja. Polizei dahinter, davor angehalten. Polizist kommt und sagt, also, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben. Viel zu schnell gefahren. Aber, sagt der Polizist, heute ist Freitag. Ich habe gleich Feierabend, habe gute Laune. Wenn Sie eine gute Begründung haben, lasse ich Sie durchkommen. Sagt also der Polizist, vor 8 Jahren ist meine Frau mit einem Polizisten durchgebrannt und ich hatte Angst, Sie bringen sie mir jetzt.
In Vorbereitung auf das Gespräch haben wir gestern schon zusammengesessen und bei dem Punkt Lieblingsweisheit, Lieblingswitz, Gedicht hat Volker schon vermutet, also es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn Manfred keinen Witz parat hat.
Ich habe noch einen zum Abschluss.
Ja, gern.
Ein Paar, was lange Jahre zusammen lebt, ne? Und eines Tages fasst sie sich ein Herz und sagt, Liebling, hast du schon mal ans Heiraten gedacht? Sagt er, ja, aber wer nimmt uns noch in unserem Alter?
Also jetzt, wo du mehr Zeit hast,
ja.
Der HCV, der Karnevalsverein, und auch andere Vereine hier im Eichsfeld, die suchen auch immer, sind immer auf der Suche nach guten Büttenredner oder die Humor von der Bühne heraus verstrahlen. Also da hättest du auf jeden Fall Möglichkeiten noch, dir die Zeit zu vertreiben. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, die Stichstraße rückwärts reingefahren seid, also sämtliche Hürden überwunden wurden, um hier in Volkers Kemenate zu sitzen. Wir wünschen euch alles Gute. Ich weiß, wir werden uns auch das ein oder andere Mal über den Weg laufen. Und ja, kommt wieder gut heim und lasst es euch gut gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und wir machen unseren Aufruf wieder. Wenn jemand jemanden kennt, der auch mal auf diesem wunderschönen Stuhl sitzen möchte oder
vielleicht
sollte.
Habt ihr zwei auch eine Empfehlung.
Dann lasst es uns wissen unter
post@grimsbruder.de.